Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund-Unglücklich-Kongress. Mein Name ist Susanne Willhöft, Netzwerkerin mit Herz. Und ihr wisst, es gibt hier immer sehr spannende Themen. Es gibt heute ein Thema mit dem lieben Guillaume de Meuter. Ich begrüße dich ganz herzlich, bevor ich dich gleich vorstelle. Erstmal hallo, schön, dass du da bist.
Danke, liebe Susanne. Es ist auch eine Freude, hier dabei sein zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir heute ein paar Fakten vermitteln können, Wissen vermitteln können, Sachen, die für die Menschen, die Zuschauer wirklich interessant sind, relevant sind. Mal schauen, wie das Ganze sich entwickelt.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Und bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, du hast natürlich ein bisschen was mitgebracht an Lebenserfahrung, an Ausbildung. Einfach nur, dass die Zuschauer wissen, wer bist du? Vielleicht machst du selber ganz kurz so einen kleinen Überschlag. Du kommst aus der, ich sag es mal, klassischen verstandesorientierten Wissenschaft. Vielleicht nimmst du uns ganz kurz mit. Und wie bist du zu dem Thema der Spiritualität gekommen?
Gut, also wie du sagst, mein Studium war Philologie, Psychologie und Philosophie. Ich habe das also dann in Frankreich und England studiert. Aber dann, als ich mit meiner Doktorarbeit anfing, habe ich mich gefragt, woher die ganzen Probleme, die wir haben, in unserer Gesellschaft stammen. Also nicht nur auf einer persönlichen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer planetarischen Ebene. Also die ganze, was man in den Fachkreisen die Weltproblematik nennt. Also die ganzen Probleme, die wir haben. Und ich habe erkannt, dass es mit unserem Bewusstsein zu tun hat. Dass das normale Bewusstsein, in dem wir sind, die Quelle ist von diesen ganzen Problemen. Und wenn wir diese Probleme lösen wollen, auch zum Beispiel gesund sein wollen, glücklich sein wollen, dann müssen wir eine Verschiebung des Bewusstseins erleben, in einem anderen Bewusstsein sein. Und das war am Anfang einfach eine Erkenntnis. Und dann habe ich mich damit befasst und ich habe mich gefragt, wie diese Verschiebung des Bewusstseins stattfinden kann. Und die Antwort war, das geht über die spirituelle Schiene, durch eine persönliche Entwicklung, die man durchmacht. Und wenn diese Verschiebung, von der ich rede, diese Verschiebung des Bewusstseins stattfindet, dann ist man in einem anderen Bewusstsein. Das heißt, man nimmt sich anders wahr und man nimmt seine Mitmenschen anders wahr, man nimmt die Außenwelt anders wahr. Und diese Verschiebung der Wahrnehmung ist auch die Quelle von Glück. Also dann kann man wirklich dauerhaft in einem Bewusstsein sein, wo das persönliche Leiden aufgehört hat und wo Wonne, eine sehr sanfte Wonne, einfach natürlich ein natürlicher Zustand ist. Und die ganzen anderen Sachen, die wir kennen in einem normalen Bewusstsein, Berg- und Talfahrt, die täglichen Dramen, die Fähigkeit, immer wieder getriggert zu werden, Wutanfälle zu bekommen, das ist alles vorbei. Also deswegen möchte ich das mal heute ein bisschen anschauen und mit euch besprechen, also das erwachte Bewusstsein ein bisschen anschauen und vor allem die Begriffe Gesundheit und Glück näher anschauen, weil es ist so, wenn man Menschen anschaut, die normalerweise die ganzen Regeln brechen, und trotzdem gesund sind. Sie rauchen viel, sie bewegen sich nicht, sie trinken viel Alkohol, sie machen alles falsch und bleiben trotzdem kerngesund, bis sie alt sind. Oder es gibt Menschen, die sehr gewissenhaft sind und trinken und ernähren sich sehr bewusst und so weiter. Und diese Menschen trotzdem werden krank und sterben vielleicht sehr jung. Und das passt irgendwie nicht ins Bild. Also offensichtlich etwas im Hintergrund, das Bild ist komplexer. Es ist nicht nur eine Frage von Diät und Lebensgewohnheiten und so weiter. Die klassische Erklärung ist, dass das Ganze in unserer Erbanlage ist. Also wenn man Helmut Schmidt anschaut, unser Ex-Bundeskanzler, und sagt, der Helmut hat geraucht, Jahren Schluss und hat auch Alkohol getrunken und hat nicht besonders viel Sport getrieben und trotzdem ist er gesund geblieben, bis er sehr alt war. Dann sagt man, na ja, seine Erbanlage ist gut gewesen.
Ja,
Das ist
genau.
die normale Erklärung. Aber es gab ein Projekt, das sogenannte Human-Genom-Projekt. Das Projekt war sehr, sehr kostspielig und lief zwischen 1990 und 2003. Und da haben sie unsere Erbanlage, die haben eine Art von Landkarte gemacht. Und sie haben erwartet, ich habe das, das war mein erstes Studium, ich habe Zellenphysiologie studiert in Frankreich. Und da war es so, damals haben sie geredet von ungefähr 500.000 Genen, weil der menschliche Körper ist enorm komplex. Wir haben 70 Billionen Zellen. Jede Zelle ist in sich komplex und die metabolischen Vorgänge in den Zellen sind auch wieder sehr komplex. Also man dachte, um das alles zu organisieren, orchestrieren, brauchen wir ja 500.000 Gene, ist also realistisch. Bis sie fertig waren mit dem Projekt, haben sie entdeckt, dass Menschen nur 20.000 bis 25.000 Gene haben. Also das ist sehr, sehr wenig. Wasserflöhe, Reis hat mehr Gene als Menschen. Also das ist dann, also offensichtlich können diese Informationen, die mit unserem Verhalten zu tun haben, die unsere Gesundheit bestimmen, nicht in unsere DNS stecken. Also das ist offensichtlich, das war damals übrigens eine große Enttäuschung für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Man hat es unter den Teppich gekehrt. Es war eine Blamage. Ja, aber das natürlich, wenn sowas geschieht, dann wird es totgeschwiegen. Niemand redet drüber, sie haben Milliarden ausgegeben, um zu entdecken, dass sie falsch liegen. Die Frage ist natürlich, wenn das Ganze nicht in unsere DNS gespeichert ist, wo sind die ganzen Informationen? Wo sind die ganzen Anlagen? Wo sind die ganzen Tendenzen? Wo sind diese ganzen Energien, die unser Verhalten, unsere Gesundheit, unser Glück steuern? Da ging es dann los mit der sogenannten epigenetischen Medizin und man hat angefangen dann anderswo zu schauen. Und heute reden wir von dem Energiefeld des Menschen, von dem sogenannten Biofield. Und das ist wissenschaftlich anerkannt als Begriff. Das wird heute bewusst erforscht. Wenn du im Internet googelst, wirst du sehen, wenn du Biofield eintippst, wirst du sehr viele Artikel über the human Biofield finden. Und ich arbeite auf dieser Ebene, habe also jahrelang auf diese Ebene gearbeitet und bin hellsichtig und hellfühlend. Das heißt, ich kann die Ladungen, die da sind, die Energien, die da sind, in diesem Energiefeld wahrnehmen. Wenn ich mit dir hier sitze und dich abtaste energetisch, kann ich dann dein Biofield, dein Energiefeld wahrnehmen und ich kann dann gewisse Verletzungen, die da sind, Traumata, heftige emotionale Ladungen und so weiter wahrnehmen. Das ist alles in diesem Energiefeld. Und was wir herausgefunden haben durch diese Arbeit, und das ist, was es interessant macht, ist, dass wir erben eine Altlast von den Ahnen. Das heißt, wenn das Kind als Fötus, wenn ein Fötus dabei ist, sich im Mutterleib zu entwickeln, wird das Kind energetisch geprägt von den ganzen ungelösten Themen der Mutter, von den weiblichen Ahnen und von den männlichen Ahnen. Bevor das Kind überhaupt geboren wird das Kind geprägt mit diesen alten Energien und wird mit diesen alten Energien geboren. Deswegen gibt es Schreibabys, ja? Es gibt Babys, die schreien und schreien und schreien. Man weiß nicht, woher das kommt. Das ist teilweise deswegen. Auch die Neigung in gewissen Familien zum Beispiel an Schizophrenie zu leiden oder sowas. Also wenn man dieses Energiefeld wahrnehmen kann, und ich kann das wirklich wahrnehmen, ich habe also sehr viele Erfahrungen da gehabt, wenn man das Energiefeld wahrnehmen kann, kann man diese Schwingung von Schizophrenie spüren, die dann von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber es wird auf einer energetischen Ebene weitergegeben, nicht so sehr in unsere Erbanlage. Also das ist das Erste. Das ist der erste Punkt. Dann war es wichtig, wissenschaftlich zu erforschen, ob wir selber vielleicht von früheren Leben, wenn sowas überhaupt existiert, mitbringen. Und da hat ein Professor Ian Stevenson, er hat sein ganzes Leben diese Forschung gewidmet, und er hat Kinder untersucht, die sich an früheren Leben erinnern. Und diese Kinder hatten sehr klare, sehr genaue Erinnerungen an früheren Leben. Und seine Vorgehensweise war sehr streng. Er hat zum Beispiel, sagen wir, ein Kind behauptet, dass ein fünfjähriges Kind behauptet, dass es früher in Hamburg gewohnt hat. Dann hat er das Kind nach Hamburg gebracht, zum Hauptbahnhof, und hat dem Kind gesagt, okay, wenn du hier vorher gewohnt hast, wenn du dich hier auskennst, das war das erste Mal in diesem Leben, dass das Kind in Hamburg war, hat er gesagt, führe uns nach Hause. Und das Kind war in der Lage, sein Team nach Hause zu führen, das Haus zu finden, wo es früher gelebt hat, hat alle Familienmitglieder erkannt, konnte die Menschen nennen, hat alle Veränderungen am Haus wahrgenommen. Also unser Gartenzaun ist anders, das ist anders, dieses Zimmer hat eine andere Farbe. Das alles wusste das Kind und wusste sogar Sachen, die niemand anders wusste. Zum Beispiel der Onkel Klaus hatte 1.000 € Schulden bei dem Verstorbenen und der hat dann gesagt, du schuldest mir noch 1.000 €. Niemand weiß davon, aber ich weiß davon. Also war wirklich der absolute Hammer. Und das hat er dann bei mehreren hundert Fällen gemacht. Er hat also solche Fälle untersucht. Dann hat er gesagt, trotzdem, das ist nicht 100% überzeugend, weil es kann eine Art von Kryptomnesie sein, irgendwo anders aufgeschnappt werden. Dann hat er Kinder untersucht, die besondere Merkmale hatten, bei der Geburt, also Verletzungen, verformte Köpfe, Ohren und wirklich sehr, sehr merkwürdige körperliche Merkmale, die mit ihrem Tod in einem früheren Leben zu tun hatten. Zum Beispiel einige hatten im Rücken eine Narbe, wurden mit einer Narbe, und das war eine Pfeilverletzung oder Messerverletzung. Das hat er dann auch untersucht und diese Kinder haben damals von diesem Leben berichtet und stimmte überein und er hat immer versucht, dann Menschen zu finden, die das bestätigen konnten. Auch Autopsien zu haben, um das alles zu bestätigen. Dann hat er das Verhalten von Kindern angeschaut und hat gesehen, dass zum Beispiel in Burma gewisse Kinder, die behauptet haben, dass sie früher als Japaner gelebt haben, dass sie das Verhalten von Japanern hatten. Sie wollten japanisches Essen essen, sie wollten sich anziehen wie die Japaner mit Gürtel und Stiefel und ihr Verhalten auch war entsprechend grob und brutal, wie die japanische Besetzung damals. Und das stimmte überhaupt nicht mit der böhmischen Mentalität. In Burma sind sie sehr sanftmütig und da waren Anomalien da. Und dann als letzte, und dann hat er auch Kinder, das Spielverhalten von Kindern angeschaut. Und einige Kinder waren besessen, gewisse Sachen zu spielen. Eine war Bäcker zum Beispiel und stand jeden Morgen früh auf und hat Brötchen gebacken und hat gesagt, dass er in frühem Leben Bäcker gewesen ist. Und er hat dann Kenntnisse gehabt, die normalerweise nicht zu erklären sind oder musikalische Kenntnisse. Wir haben auch Leute wie Gauss, ja, also solche mathematischen Genies, die mit 3 Jahren, er läuft bei seinem Vater vorbei, sein Vater schreibt irgendeine Gleichung auf und er sagt, die Gleichung ist falsch, ja. Also das dreijährige Kind dieses Wissen, wo kommt dieses Wissen her? Oder ein Mozart, der in der Lage ist, eine Messe von 3 Stunden zu hören und nach Hause zu gehen und die ganze Messe aufzuschreiben, Wort für Wort. Also ich meine, es ist einfach unglaublich. Also das sind dann sehr viele Hinweise, dass wir Prägung von früheren Leben mitbringen und dass diese Prägung von früheren Leben auch dieses Leben, in diesem Leben einen Einfluss hat. Ich kann persönlich mich an früheren Leben erinnern. Und war zum Beispiel in einem früheren Leben mit meiner jetzigen Frau verheiratet und weiß, was damals vorgefallen ist und weiß, weshalb ich mit ihr in diesem Leben nochmals wieder zusammen bin. Für mich, einige Leute klingt das vielleicht merkwürdig, aber es ist einfach so, man hat irgendwann diese spontanen Erinnerungen. Ich bin auch Hypnotherapeut und als Hypnotherapeut macht man Rückführungen manchmal. Manchmal habe ich Patienten hier, die an Phobien leiden, die nicht zu erklären sind. Und in einem Fall, mein Nachbar, er hat Angstattacken gehabt, plötzlich ab seinem 16. Lebensjahr und mehrmals am Tag, unerklärlich. Und er war bei den verschiedensten Ärzten und Therapeuten, niemand konnte ihm helfen. Ich habe mit ihm eine Rückführung gemacht, wir haben ihn zurückgeführt und haben gesehen, dass er in einem Kerker war in der Nähe von Nürnberg im 15. Jahrhundert und dass er da die Hölle durchgemacht hat. Die Einzelheiten sind nicht wichtig, aber er hat Todesangst da erlebt. tagtäglich, immer wieder. Er wusste nicht, ob er überlebt, ob er den Tag überlebt. Und diese Ängste wurden ausgelöst durch einen Zwischenfall hier in diesem Leben. Als wir das frühere Leben gesehen haben, als wir das nochmals anschauen konnten, als wir mit der Zeit ihn auf diese Ebene desensibilisieren konnten, haben die Ängste aufgehört. Diese Ängste sind jetzt Geschichte, sein Leben ist jetzt ganz anders, weil er diese alte traumatische Erfahrung in einem früheren Leben jetzt erkannt hat und aufgelöst hat. Also man sieht, es ist komplexer. Wenn wir von Gesundheit reden und von solchen Sachen reden, wenn es wirklich so ist, dass der Mensch nicht nur einmal geboren ist, sondern mehrmals geboren ist, dass Wiedergeburt eine Tatsache ist, wenn es wirklich so ist, dass wir von unseren Ahnen geprägt werden, dass wir von alten persönlichen Erfahrungen geprägt werden, ist die Frage Gesundheit und Glück natürlich wesentlich komplexer zu betrachten. Ja?
Genau das wollte ich gerade sagen. Da scheint es ja eine große Verbindung zu geben, wenn du sagst, ne, da ist das vorherige Leben, dazu gehören ja auch die Menschen, die heute da sind. Das heißt, wir haben eine Verbindung zu allen und können eigentlich nichts mehr voneinander trennen.
Genau. Und es ist auch so, dass bevor du geboren wirst, das ist auch interessant, das haben wir auch entdeckt in den letzten Jahrzehnten, durch die Arbeit von einem Mann namens Michael Newton, auch ein Hypnotherapeut. Er hat zufällig Patienten zurückgeführt in die sogenannte Bardo-Phase. Das ist die Phase zwischen zwei Leben. Das tibetanische Bo Totenbuch heißt das Bardo-Thodol. Und Bardo ist ein Fachbegriff für die Zwischenphase zwischen zwei Leben. Und wenn man in diese Zwischenphase ist, man kann es machen als Hypnotherapeut, man kann die Menschen zurückführen, man sieht und die Menschen erleben es selber und sie können sich nach der Sitzung daran erinnern, sie sehen, wie sie dieses Leben planen und wie sie alle wichtigen Ereignisse in diesem Leben genehmigen. Zum Beispiel, es gibt schwere Krankheiten, Trennungen, zwischenmenschliche Probleme, finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme. Diese ganzen Sachen werden, bevor man geboren wird, angeschaut und genehmigt. Das heißt, du sagst, okay, ich werde, was weiß ich, Diabetiker sein, das akzeptiere ich und ich werde diese Krankheit haben, um Lektion X oder Y zu lernen. Oder ich werde eine sehr schwere Krise haben in meiner Ehe und wird mich tief verletzen. Diese Verletzung ist notwendig, um eine bestimmte Lektion zu lernen. Zum Beispiel, ich habe 10 Leben gebraucht, ich kann mich daran erinnern, um zu lernen, wie mit Macht umzugehen. Macht war immer sehr verführerisch und es hat 10 Leben gebraucht, um zu erkennen, Macht bringt dir nichts, es gibt dir nichts, es ist leer, es ist eine Illusion. Man ist nicht glücklicher, weil man Macht hat. Aber ich habe 10 Leben gebraucht, um diese Lektion zu lernen. Und so, also ist der Punkt hier, der springende Punkt ist, weil alle wichtigen Ereignisse in deinem Leben geplant werden, vor allem die schmerzhaften, und weil Menschen dich verletzen müssen, sodass es geschieht, diese Menschen spielen nur ihre Rolle. Sie müssen das machen, sodass du diese Erfahrung haben kannst. Und zweitens, nichts läuft schief. Es ist etwas, das du genehmigt hast. Es ist Teil von seiner Entwicklung. Also das ändert natürlich deine innere Haltung. Wenn du zum Beispiel krank bist, nicht gesund bist, hast irgendeine Krankheit, dann bist du dann nicht im Opferbewusstsein, sondern du weißt, dass diese Krankheit eine Botschaft für dich hat, dass du etwas zu lernen hast hier und du schaust hin. Du gehst bewusst mit der Krankheit um, anstatt dann im Opferbewusstsein zu sein. Oder wenn irgendeine Beziehung zum Beispiel sehr schmerzhaft ist oder finanzielle Probleme da sind, da ist immer eine Lektion dabei, ist immer eine Botschaft. Oder die ganzen Emotionen, die wir in uns tragen, wenn ich die Menschen abtaste und spüre, was sie mit sich herumschleppen, ihre Wut, ihre Ängste, ihre Schamgefühle, ihre Schuldgefühle. Diese ganzen Emotionen haben eine Daseinsberechtigung. Man ist nicht wütend ohne Grund. Man darf wütend sein. Diese Wut hat eine Daseinsberechtigung. Man wird wütend, weil gewisse Bedürfnisse, die wir haben, nicht gesehen werden. Sagen wir reden miteinander. Oder wir haben eine Beziehung. Okay, wir haben eine Beziehung und du bist nicht zu Hause. Du bist nie zu Hause und ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Ich möchte, dass du wenigstens 3 Abende in der Woche zu Hause bist. Also das verletzt mich, weil du nie da bist, okay? Was geschieht sehr oft ist, dass die Person sagt dann, Susanne, du liebst mich nicht.
Ja, genau.
Nein, doch, ich liebe dich. Nein, du liebst mich nicht. Aber es geht darum, dass man selber erkennt, weshalb man verletzt ist. Wenn ich aber sage, Susanne, also ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Ich sitze hier allein die ganze Woche, Abend für Abend. Sei so gut, bleib wenigstens 3 Abende zu Hause. Dann können wir darüber reden. Dann habe ich den Grund für meine Enttäuschung, für meine Verletzung, für meine Wut artikuliert. Und dann können wir sehen, wie wir damit umgehen. Und wenn du sagst, ja gut, dann bleibe ich zu Hause, wir verbringen mehr Zeit zusammen, dann löse ich meine Wut auf. Die Botschaft wurde erkannt und weitergegeben.
Ich habe dazu eigentlich zwei Fragen. Wenn du sagst, wir haben die Entscheidung, ich sage jetzt mal zu einem gewissen Zeitpunkt getroffen, dass wir in diesem Leben Dinge durchlaufen, um daraus zu lernen. Habe ich die Möglichkeit, diese Genehmigung zu widerrufen und sie zu verändern? Weil wir sind ja in einem, sage ich mal, in einem Zeitraum, wo viele Menschen schon spüren, hier ist irgendwas anderes. Das Opferdenken ist noch da, weil wir das ja auch so ein bisschen programmiert haben. Aber viele Menschen sind schon in diesem Prozess des Erwachens, aber sind doch immer noch in einem Opferhalter, weil sie immer noch nach außen gucken und nach einer Lösung suchen von außen. Habe ich die Möglichkeit, jetzt in diesem Leben diese Genehmigung zu widerrufen? Weil dann gehe ich ja komplett aus dem Opfer raus.
Also wir haben erlebt, Freddy und ich, also haben erlebt, wie unsere Sternenkonstellation aufgelöst wurde. Also ich habe Astrologie gemacht und du weißt, in Astrologie die Sternenkonstellationen bestimmen gewisse Neigungen und Tendenzen und so weiter. Und diese Botschaft, die wir gesehen haben damals, war, dass unser Lebensplan aufgelöst wurde. Das heißt, alles ist offen. Man kann bewusst darum bitten, dass man also auch mehr macht als in den ursprünglichen Lehrplan. Das zum Beispiel sollte es sein in diesem Leben, dass die Susanne Selbstliebe und Selbstachtung lernt. Sollen die großen Lektionen sein. Kann es sein, dass du erkennst, ja, ich habe das jetzt verstanden, aber jetzt will ich mehr. Und du kannst wirklich darum bitten und diese alten Verträge, wenn man will, können gelöscht werden und du kannst dich für viel mehr öffnen. Doch. Es ist möglich. Man muss es natürlich bewusst beantragen. Man muss sich bewusst dafür entscheiden, diesen Weg zu gehen.
Und da ist
Und vor
jetzt
allem.
ein wichtiger Punkt, Entschuldigung bitte, das ist ein ganz wichtiger Punkt für unsere Zuschauer auch, weil ich würde jetzt gerne diese Verbindung zu dem Kosmos knüpfen, weil das ist ja etwas, was wir, also zumindest ich in meinem Leben, auch eine Zeit lang bewusst ausgeschaltet habe, mich bewusst abgetrennt habe, aus Ego, aus Erfahrung. Und wie wichtig ist es, wenn du sagst, ich kann darum bitten, wen bitte ich?
Ja, es ist so, in einem normalen Bewusstsein, die Quelle der Inspiration und Führung von einem normalen Menschen ist sein Verstand. Ja, Verstand orientiert, also ich nenne uns Homo cogitans, der denkende Mensch. Das ist typisch für unsere Gesellschaft. Das hat auch historische Gründe. Und der Verstand ist ein sehr, sehr nützliches Werkzeug. Ein wunderbares Werkzeug für die verschiedensten Sachen. Ich meine, schau unsere Welt an, die ganzen technologischen Errungenschaften, also fantastisch. Aber wenn es um Lebensführung geht und wenn es darum geht, das große Bild, was ich jetzt gerade schildere, mit dem Einfluss von den Ahnen, mit der Bardo-Phase, mit karmische Prägungen, also der Verstand kann nicht damit umgehen, weil es einfach. Der Verstand hat keinerlei Zugang zu diesen Informationen. Wir brauchen also eine andere Quelle der Inspiration und Führung. Und es ist so, dass in der Spiritualität, was wir machen, oder das spirituelle Weltbild ist größer als das herkömmliche Weltbild. Und in dem spirituellen Weltbild, und das ist eine gelebte Erfahrung, ich habe die Erfahrung gemacht, du erlebst, dass du nicht nur deine Persönlichkeit bist, du bist nicht nur dein Körper, sondern du erlebst auch, wie Christus hat gesagt, der Vater und ich, wir sind eins. Er hat erlebt, dass er eins ist oder erkannt, dass er eins ist mit der allerhöchsten Quelle. Nun, in der Spiritualität ist es so, wenn du vom Kosmos redest, die Hauptlehre der Spiritualität ist die Einheit des Seins. Die Einheit des Seins bedeutet, dass alles eins ist. Und das bedeutet, wenn man das richtig versteht, dass nur eine Kraft wirkt in diese Schöpfung. Man sagt immer, Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Und dann vergisst man es. Aber es ist wirklich so, diese eine Kraft, und ich habe das erlebt, das ist eine gelebte Erfahrung von mir, ich habe erlebt, dass ich diese grenzenlose schöpferische Intelligenz selber bin. Ich habe das wirklich erleben dürfen und habe gesehen, dass alle Schöpfungen, die jetzt existieren, nicht nur diese Schöpfung, sondern alle Schöpfungen, meine Schöpfungen sind, dass ich die Quelle von all dem bin. Und wenn du erlebst, dass du die allerhöchste Quelle selber bist, dann weißt du, dass du redest nicht von, also wenn du sagst, dein Wille geschehe, dein Wille ist dann nicht der Wille von einem Wesen außerhalb von dir, ein Gott, der auf einem Thron sitzt, irgendwo in höheren Dimensionen, sondern dein Wille, wenn ich dein sage, rede ich von meinem göttlichen Selbst. Das Göttliche in mir ist ein Aspekt von mir. Und ich verbinde mich mit diesem göttlichen Aspekt von mir, dieser allwissende, allmächtige Aspekt von mir. Und ich bitte darum, dass diese Intelligenz, dass diese Weisheit durch mich fließt. Und wenn das geschieht, wie zum Beispiel bei Paulus, Paulus hat gesagt irgendwann, nicht ich lebe, sondern Christus in mir. Wenn diese Erfahrung da ist, dass du nicht mehr handelst, sondern diese Intelligenz durch dich handelt, das ist dann ein sogenannter erwachtes Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein, dann hat man Zugang zu Weisheit und Information und eine Verschiebung findet statt. Eine Verschiebung von deiner Selbstwahrnehmung. Du nimmst dich nicht mehr als getrennt wahr, also als getrennt von deinen Mitmenschen und von deiner Umwelt wahr, sondern du spürst, wie du mit allem verbunden bist. Das ist auch eine energetische Geschichte. Deswegen fängst du auch an, die Energien von anderen Menschen wahrzunehmen. Die Grenzen zwischen dir und anderen Menschen lösen sich auf, zwischen dir und Tieren, zwischen dir und anderen Dimensionen. Das alles löst sich auf. Du bist in Kontakt mit Wesenheit in den anderen Dimensionen. Du bist in Kontakt mit deinen Ahnen. Du bist in Kontakt mit Gottheiten, mit Maria, mit Christus, mit der göttlichen Mutter. Also du hast diese Erfahrungen, weil dein Bewusstsein sich ausdehnt, weil du durchlässiger wirst, poröser wirst und du spürst mehr und mehr diese Einheit mit allem, was ist. Das mündet dann in einem sogenannten kosmischen Bewusstsein, wenn man in diesem erwachten Bewusstsein ist. Und Paramhansa Yogananda, ein indischer Yogi, der in diesem Bewusstsein war, hat es irgendwann sehr gut beschrieben. Er hat gesagt, kein Sandkörnchen irgendwo auf einem Strand auf dieser Erde kann sich umdrehen, ohne dass ich das wahrnehme. Das ist ein kosmisches Bewusstsein. Dein Bewusstsein ist überall aufgeteilt. Du bist nicht mehr gefangen in deinem Körper. Dein Bewusstsein breitet sich aus und breitet sich aus. Und dann erkennst du das. Aber es ist so, die meisten Menschen erkennen es nicht. Es ist wirklich so, das Bewusstseinsfeld, dass wir sind, du bist nicht nur dein Körper, dein Bewusstseinsfeld ist, was du wirklich bist, du bist das Gewahrsein, diese Intelligenz im Hintergrund. Bewusstseinsfeld ist grenzenlos. Also, gib dir ein Beispiel. Wenn ich etwas sehen kann, zum Beispiel ein Baum da draußen oder ein Stern, dann kann ich es nur wahrnehmen, weil es in meinem Bewusstseinsfeld ist. Wenn es nicht in meinem Bewusstseinsfeld wäre, wäre es für mich nicht wahrnehmbar. Und würde für mich nicht existieren. Kannst du das nachvollziehen?
Klar.
Es ist wie eine riesige Blase und in dieser Blase ist alles, was ich wahrnehmen kann. Und alles, was ich wahrnehmen kann, ist in diesem Feld, in diesem Bewusstseinsfeld. Wenn es nicht in diesem Bewusstseinsfeld ist, existiert es für mich nicht. Aber wenn wir schauen, wie unser Bewusstsein funktioniert, also ich weiß es aus eigener Erfahrung und es gibt viele Experimente, die das auch nachweisen. Man kann sich mit Menschen energetisch verbinden. Meine Mutter zum Beispiel lebt in Irland. Ich kann mich jetzt mit meiner Mutter verbinden und sie energetisch abtasten. Das heißt, mein Bewusstsein kann meine Mutter in Irland problemlos abtasten. Wo sind die Grenzen von meinem Bewusstsein, wenn ich das machen kann? Also es ist wirklich, wir sehen uns als kleines Individuum, Aber das ist irreführend. Der Körper ist klein, aber das Bewusstsein, das im Hintergrund ist, ist ein grenzenloses Feld. Und wenn man sich mit diesem grenzenlosen Feld verbindet, mit dieser Intelligenz im Hintergrund verbindet und durchlässig wird für das Wissen, für die Weisheit, das in diesem Feld ist, das ist dann das erwachte Bewusstsein. Und das endet dann deine Selbstwahrnehmung. Und auch, was geschieht, ist, dass gewisse grundlegende Veränderungen finden statt in deinem Leben, im Alltag. Für die Zuhörer, Zuschauer auch, ist bestimmt interessant. Ich werde, wenn ich darf, ein paar Hauptmerkmale von diesem erwachten Bewusstsein schildern. Das erste ist, dass das persönliche Leiden aufhört. Wenn du in einem erwachten Bewusstsein bist du nie im Widerstand. Wenn du im Widerstand bist, wenn du das, was jetzt gerade geschieht in deinem Leben, egal was es sein mag, nicht akzeptierst, dann leidest du. Widerstand ist das gleiche wie das Leiden. Wenn Widerstand da ist, dann fange ich an zu leiden. Ich will das nicht hören, ich will das nicht ich erleben, ich will das nicht sehen. Sobald Widerstand da ist, wird es unangenehm und das Leiden fängt an. Wenn aber keinerlei Widerstand da ist, wenn du immer Augenblick für Augenblick in einem Bewusstsein von Akzeptanz und Dankbarkeit bist, sodass, wenn das Leben sich entfaltet, egal was geschieht, selbst wenn es unangenehm ist, selbst wenn es schmerzhaft ist, wenn du es annimmst in Dankbarkeit, weil du weißt, dass es perfekt ist, dass du liebevoll geführt wirst und das, was du erlebst, sein sollte, wenn diese Haltung da ist, dann hört das persönliche Leiden auf. Es ist wirklich so. Du leidest dann nicht mehr. Du bist immer in einem Bewusstsein von Akzeptanz. Und das Interessante ist, für Menschen, die spirituell ausgerichtet sind und religiös ausgerichtet sind, man redet oft von Hingabe. Hingabe ist sehr, sehr wichtig. Aber Susanne, was ist Hingabe? Die meisten Menschen glauben, Hingabe bedeutet, na ja, ich mache mich klein und ich bete Gott an und ich sage, ich gebe mich hin. Nein, nein, nein. Also wenn wir Begegnungen haben mit diesem wunderbaren Wesen Christus oder mit der göttlichen Mutter und so weiter, es ist immer auf Augenhöhe, weil wir selber diese Intelligenz sind. Es gibt keine Hierarchie. Und die Tatsache ist, dass gelebte Hingabe ist, mit dem, was geschieht, Augenblick für Augenblick einverstanden zu sein.
Und
Mit deinem.
da muss ich ganz kurz eingrätschen, weil wir sind ja in einer sehr spirituellen Phase, wo viele Menschen über Bewusstseinsstufen sprechen, 3D, 5D. Ich bin da, ich bin da und ich bin auf dem Weg dorthin. Und wenn du sagst, wir sind eins, wir sind mit allem verbunden, wir sind auf Augenhöhe, kann ich ja auch die Dinge, die viele Menschen heute, sag ich mal, auch wirklich emotional krank machen, ne? Diese Gefahr, diese Angst, alles das, was wir gerade erleben und diese, ich sag jetzt mal, diese Prophezeiung, was noch alles kommen soll und. Das sind ja Dinge, die können wir dann ja von uns auch nicht ausschließen. Sind sie ja quasi in uns auch vorhanden.
Natürlich ist es so, wie ich gesagt habe, dein Selbstbild ändert sich. Und diese Menschen sehen, also hier ist die Susanne, da ist der Guillaume. Aber wenn du in einem Bewusstsein von Einheit bist, wenn du die Einheit des Seins erkennst, dann erkennst du, dass alle Menschen, mit denen du zu tun hast, die ganze Menschheit, alle Wesen, alle Gegenstände sind. Alles, was du wahrnimmst, ist ein Aspekt von dir, ist ein Teil von dir. Du bist von nichts getrennt. Das ist alles. Also, wenn du leidest, leide ich. Du bist ein Teil von mir. Ich bin nicht frei, wenn du nicht frei bist. Und ich bin nicht frei, wenn eine Katze da draußen leidet oder ein Hund. Das ist alles. Wir sind mit allem vernetzt. Und das ist, was die meisten Menschen nicht verstehen. Und deswegen, wenn man von Christus redet, man sagt, er hat das Leiden der Menschheit auf sich genommen. Natürlich, es ist unvermeidbar. Wenn das Bewusstsein sich ausdehnt und wenn du in einem Bewusstsein von Einheit bist, dann spürst du das Leiden der Schöpfung. Du spürst das Leiden und du spürst das Leiden, weil wir sind sehr, sehr empfindliche Wesen. Und wir sind so gepolt, wir sind so programmiert, dass wir die göttliche Ordnung Für uns ist das einzige Natürliche und das einzige, was stimmig ist, ist die vollkommene göttliche Ordnung. Und wenn etwas nicht in Einklang ist mit der göttlichen Ordnung, wenn Schmerz da ist, wenn irgendeine Verzerrung da ist, wenn irgendwas auf einer körperlichen, emotionalen oder geistigen Ebene nicht im Einklang ist mit der göttlichen Ordnung, dann leiden wir. Weil das ist nicht stimmig. Das ist nicht im Einklang mit der göttlichen Ordnung. Und deswegen, man sieht es schon bei Kindern, aber ich erlebe es auch heute sehr, sehr intensiv, wie alles, was nicht im Einklang mit der göttlichen Ordnung für mich verletzend ist. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Und es ist auch so, wie du sagst, wir sind mit allen vernetzt. Also für mich ist es wirklich so, alle Wesenheiten, auch die Gottheiten, die göttliche Mutter, Christus, diese ganzen Wesen, mit denen wir Begegnungen haben immer wieder, die sind alle Aspekte von mir, weil ich bin die allerhöchste göttliche Quelle selbst. Und diese ganzen Aspekte, diese ganzen Wesen sind Aspekte von mir. Und das gilt für dich auch. Du bist die allerhöchste göttliche Quelle selbst. Du bist eins mit der Quelle, wie Christus es gesagt hat, für die meisten Menschen schwer zu schlucken, weil sie sich mit Persönlichkeit identifizieren, aber nicht von der Persönlichkeit. Ich rede von dem göttlichen dir. Und dein göttliches Selbst ist diese Intelligenz. Und diese Intelligenz ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend und umschließt alles.
Das heißt, wenn wir jetzt mal auf die Situation der Gesellschaft, der Weltgesellschaft oder der Menschheitsfamilie schauen, es gibt ja immer noch viel Spaltung, ne? Schon alleine durch diese Differenzierung. Ich bin weiter als du aufgestiegen. Das sind ja ganz viele Dinge, die wir in der Spiritualität erleben. Sag ich mal, wenn wir auf das Thema Gesundheit und Glück gucken, viele Menschen sehnen sich nach wirklich diesem Aufstieg, nach dem kollektiven Aufstieg, das kollektive Bewusstsein darf gehen. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich nur mal ganz einfach draufschauen, die Angst, die auch gemacht und geschürt wird, dass Menschen, die sich anders entscheiden als ich gerade, dass die aus unserem Leben scheiden werden, ist ja ganz viel Angst. Das heißt, wenn wir dort in die Akzeptanz gehen und sehen, dass wir alle eigentlich gemeinsam aufsteigen müssen, weil sonst, wenn wir einzeln, geht es ja gar nicht anders. Heißt, können wir doch eigentlich aus der Spaltung gehen und können uns einfach, ich sage das jetzt mal ganz einfach, uns einfach nur lieben.
Natürlich, natürlich. Also diese Spaltung, die Ängste, diese ganzen Ängste haben mit dem normalen Bewusstsein zu tun. Also die Urangst ist die Erfahrung der Trennung. Wenn wir uns also von getrennt von unseren Mitmenschen, von der Umwelt erleben, da entsteht diese erste Urangst. Und diese Urangst ist die Quelle von den ganzen anderen Ängsten. Nicht gut genug zu sein, zu versagen, nicht akzeptiert zu werden, Konkurrenzdenken und das Ganze. Die ganzen Machtkämpfe, die ganzen Ego-Spiele. Wenn man in einem erwachten Bewusstsein ist, identifiziert man sich erstens nicht mehr mit diesen Gefühlen, mit diesen Emotionen. Man kann sie beobachten, man kann sehen, dass sie da sind, aber die sind nicht meine Gefühle, die sind nicht meine Ängste, sondern das sind Ängste da. Und das sind Gefühle da. Sie sind wie Gäste, die dann kommen und bei uns Tee trinken und dann wieder gehen. Also, aber sie sind nicht meine, sie gehören mir nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man richtet nicht mehr. Man richtet nicht mehr über sich und über seine Mitmenschen. Das fällt einfach weg. Es wird lächerlich, weil du weißt, dass alle Wesen ihre Rolle spielen. Und erstens ist es auch so, das ist sehr wichtig, also ich handle nicht, die göttliche Intelligenz handelt durch mich. Du handelst nicht, die göttliche Intelligenz handelt durch dich. Das heißt, wer handelt hier? Die göttliche Intelligenz. Der göttliche Intelligenz ist Täter und die göttliche Intelligenz ist Opfer. Es ist immer die eine Kraft. Man schaut hinter der Maske. Es ist wie auf eine Bühne. Also der Produzent, der Dirigent, die Bühne, die ganzen Schauspieler, das ist die eine Kraft. Und wenn ich auf der Bühne bin und ich habe mein Skript und ich sage etwas Verletzendes, wann ich es sagen muss, gehört dazu. Wenn ich die Bühne verlasse, wirst du mich nicht beschimpfen und sagen, wie konntest du nur? Naja, es steht im Skript. Es steht im Skript. Und das, wenn du das wirklich verstehst, dass die göttliche Intelligenz das alles orchestriert, dann hört man auf zu richten. Deine Mutter hat dich verletzt, weil sie dich verletzen musste. Dein Vater hat dich verletzt, weil er sich verletzen musste. Es war seine Rolle. Er ist nicht Täter. Du bist nicht Opfer, sondern es ist ein Teil von diesem göttlichen Spiel. Also das Richten fällt weg. Zweitens, Konkurrenzdenken fällt weg. Du wirst nicht besser sein als die anderen. Du wirst nicht mehr haben als die anderen. Es ist lächerlich, wenn ich dich liebe. Wenn ich dich liebe, will ich nicht mehr haben als dich. Nie. Ich will, dass du genauso glücklich bist wie ich. Ich will nicht auf Wolke 7 sitzen und du bist auf Wolke 3 und ich sitze da. Ich bin.
Genau.
Das ist absurd irgendwann, weißt du? Du willst, dass die Susanne an deiner Seite ist und dass sie genauso glücklich ist, genauso gesegnet ist wie du. Und das willst du für alle deine Mitmenschen. Und weil dieses Bewusstsein da ist, dann manifestierst du es auch.
Genau, da kommen wir jetzt nämlich zu dem Punkt, auch für unsere Zuschauer. Wenn ich spüre, wenn ich mit dem, was du gerade sagst, in Resonanz gehe, was kann ich tun, wenn ich merke, ich bin immer noch viel krank, ich habe noch diese Wellen, dass ich immer mal eine Hoch- und Tiefphasen habe, wenn ich das spüre und vielleicht auch, wenn ich das Gefühl habe, es ist vielleicht gar nicht meine Traurigkeit, ne? Gerade die Menschen, die so sensibel sind, die nehmen ja viel auf. Du hast das Christusleid ja auch angesprochen. Was kann ich tun? Wie komme ich in dieses übergeordnete göttliche Bewusstsein? Wie komme ich dahin? Was kann ich tun?
Ja, eine sehr wichtige und eine sehr gute Frage, dass du sie stellst. Die Außenwelt ist immer ein Spiegel der Innenwelt. Die Außenwelt ist immer ein perfekter Spiegel der Innenwelt. Das heißt, wenn ich Selbstliebe nicht empfinde, für mich nicht empfinde, wird die Außenwelt diesen Mangel an Selbstliebe widerspiegeln. Wenn ich mir gegenüber kritisch bin, wird die Außenwelt diese innere kritische Haltung widerspiegeln. Das heißt, ich bin die Lösung und ich bin auch gleichzeitig das Problem. Das heißt, meine innere Haltung ist, was ich ändern muss. Es geht darum, dass die Identifikation mit der Persönlichkeit untergraben wird und dass ich mich mehr und mehr als makelloses göttliches Wesen erkenne. Wenn ich meine Göttlichkeit selber erkenne, werde ich diese Göttlichkeit in meinen Nächsten sehen. Es wird sich widerspiegeln. Und wenn ich meine Göttlichkeit in mir sehe, werden natürlich die anderen spüren, dass diese Selbstliebe und Selbstachtung da ist und sie werden dementsprechend mit mir umgehen. Das heißt, je liebevoller und je achtungsvoller ich mit mir umgehe, je mehr ich selber erkenne, dass ich ein göttliches Wesen bin, je mehr wird sich das widerspiegeln in der Außenwelt und in meinen Beziehungen. Die Beziehungen heilen. Also das Interessante ist, wenn wir uns heilen, selber heilen wir unsere Beziehungen. Und wir müssen nicht dann mit dem Partner reden, wir müssen keine Therapie machen. Die Verschiebung in unserem Bewusstsein genügt. Etwas verschiebt sich in mir und das Verhalten von meinem Nächsten ändert sich. Es geschieht, es ist automatisch. Also die Lösung ist, dass wir erstens erkennen, dass nichts schief läuft, dass es immer perfekt ist, so wie es ist, sodass wir in einem Bewusstsein von Akzeptanz sein können. Das ist der erste große Schritt. Und dass alles, was da ist, alles, was wir erlebt haben, dass wir mit dem einverstanden sind, dass diese Widerstände, die da sind, dass sie endlich aufhören. Weil das ist die Quelle, wenn man von Glück redet, wenn man wirklich dauerhaft in einem Bewusstsein von Glück, von Zufriedenheit, von Dankbarkeit, von Freude sein will, von grundloser Freude sein will, hat es mit dieser inneren Haltung von Akzeptanz und Dankbarkeit zu tun. Und dann der zweite Schritt ist, dass wir unser Selbstbild ändern, dass wir mehr und mehr erkennen, wirklich die Wahrheit, die alle. Christus hat, als er von sich geredet hat, er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat sich als die Wahrheit bezeichnet. Er war die Verkörperung von Wahrheit. Und als er gesagt hat, der Vater und ich, wir sind eins, das war die Wahrheit. Er hat die Wahrheit ausgesprochen. Und es geht darum, für uns alle, dass wir diese grundlegende Wahrheit erkennen, dass wir wirklich genügend Mut haben, unser Kleinsein beiseite zu lassen und dass wir uns für unsere Größe öffnen, dass wir wirklich erkennen, dass wir göttliche Wesen sind, dass wir eins sind mit der allerhöchsten Quelle. Wir sind nicht Kinder Gottes. Wir sind nicht ein Tropfen im göttlichen Ozean. Wir sind der göttliche Ozean in einem Tropfen. Eine ganz andere Geschichte. Wir sind diese unglaubliche, mächtige, göttliche Wesen. Und der Aufstieg, jetzt, wenn du von dem Aufstieg redest, was geschieht mit dem Aufstieg, ist, dass diese Wahrheit wird sich offenbaren. Der Mensch wird erkennen, wird die Wahrheit erkennen. Ich bin diese göttliche Kraft selber. Ich habe gewählt, in einen menschlichen Körper geboren zu werden. Und ich werde jetzt aber meine Göttlichkeit sichtbar und spürbar machen für meine Mitmenschen. Ich werde meine Göttlichkeit hier auf der Erde leben. Also das heißt auch natürlich auf allen Ebenen, auf einer körperlichen Ebene, gesund sein, jung sein, nicht mehr altern, nicht mehr krank werden, nicht mehr sterben. Bei dem Aufstieg, die ganzen göttlichen Eigenschaften werden sichtbar werden, werden spürbar werden, werden sich in der Schöpfung offenbaren. Und das ist der Sinn und Zweck der Schöpfung. Bis jetzt hat man immer gesagt, wir sind hier, sodass wir die Schöpfung entkommen können, dieser Kreislauf von Geburt und Tod entkommen können, und dann erlangen wir Moksha, dann sind wir befreit. Das ist die alte Sichtweise. Heute wissen wir, die Schöpfung hat eine ganz andere Daseins, hat einen ganz anderen Daseinszweck. Die Schöpfung ist hier, um um die Schönheit, die Herrlichkeit, die wunderbaren Eigenschaften des Göttlichen zu offenbaren. Deswegen wurde die Schöpfung geschaffen, um meine Göttlichkeit, um die Göttlichkeit von dieser grenzenlosen Intelligenz zu offenbaren auf allen Ebenen, in den Bäumen, in den Pflanzen, in den Tieren, in den Menschen, sodass diese Schöpfung die Göttlichkeit, die wir sind, die Vollkommenheit, die wir sind, die wunderbaren Eigenschaften, die wir in uns tragen, offenbart. Das ist der Sinn der Sache. Und das kommt auf uns zu. Und es hat nichts mit irgendeinem Aufstieg in die fünfte Dimension, sechste Dimension und so weiter. Es geht viel weiter, als dass die Menschen, die von sowas reden, das ist Buchwissen. Wenn man in Kontakt ist mit diesen Energien und wenn man sieht, in welche Richtung die Reise geht, also wenn wir von Gesundheit und Glück reden, also Gesundheit kommt auf uns zu. Wir werden alle strahlende Gesundheit manifestieren, aber wir werden viel mehr als das machen. Wir werden die alten Krankheiten, die wir kennen, die alten Schwächen, die wir kennen, wie Krankheit und Altern und Toten, das werden wir zurücklassen. Und gesund und Glück, es wird nicht mehr Glück sein, es wird Glückseligkeit sein. Wir werden Glückseligkeit leben. Das ist die Zukunft der Menschheit. Und das kann ich sehr deutlich sehen. Das ist immer Freddy wird auch diese Botschaft in seinem kurzen Vortrag, in seinem Interview mit dir, wiederholen. Also wir können wirklich sehen, das kommt auf uns zu. Und es ist eine wunderbare Zukunft und sie ist nicht aufzuhalten. Sie kommt auf uns zu. Aber für die Zuschauer persönlich, praktisch gesehen, bitte pflege Akzeptanz, pflege eine innere Haltung von Akzeptanz und Dankbarkeit. Erkenne, wer du wirklich bist, öffentlich für die allerhöchste göttliche Wahrheit. Du bist diese grenzenlose göttliche Intelligenz selber. Das ist dein wahres Gesicht. Du bist eins mit dem Vater oder eins mit der göttlichen Mutter. Und geh liebevoll mit dir um. Geh liebevoll sehr, sehr liebevoll, sehr achtungsvoll mit dir um. Und das wird sich dann widerspiegeln in dem Verhalten von deinen Mitmenschen.
Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir von Herzen wirklich für diese wunderschönen Worte und ich hoffe, dass unsere Zuschauer, nein, ich bin davon überzeugt, dass unsere Zuschauer ganz stark damit in Resonanz gehen und werden dich natürlich mit all dem, was du tust, was du schon auch, sag ich mal, im Außen auch weitergegeben hast, über deine Seite. Wir werden das hier verlinken, damit man dich findet, euch findet. Ihr seid ja, genau, du hast ihn schon erwähnt, den Fredi, den werden wir hier auch noch erleben. Genau. Und deswegen, ich danke dir wirklich von Herzen für deine wirklich so lichtvolle, liebevolle Botschaft. Und das ist es, glaube ich, was wir jetzt auch brauchen. Ja, solche leuchtenden Menschen, die einfach ganz viel Gutes in die Welt geben. Ich danke dir wirklich von Herzen für dieses tolle Interview.
Sehr gerne, sehr gerne.
Lieben Dank.